Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Steuern, dem Podcast für Finanzstrafrecht. Heute mit der Frage, gelingen Deals mit der Finanzbehörde und gelingen Deals mit der Finanzstrafbehörde? An meiner Seite heute Roman Leitner. Er hat zu diesem Bereich sich jahrzehntelang beschäftigt, ist der ausgewiesene Experte zu diesem Thema. Und ich freue mich, Roman, dass du uns heute deine praktischen Input gibst. Bitte.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das uns in regelmäßigen Abständen einerseits auch literarisch und herausfordert, dogmatisch herausfordert, aber auch natürlich in der täglichen Abarbeitung von schwierigen Fällen. Und man muss die Dinge in verschiedene Ebenen teilen. Wir müssen unterscheiden das Steuerrecht und das Strafrecht. Im Steuerrecht und in den ganzen Ermittlungen, die hier stattfinden, insbesondere bei Betriebsprüfungen, ist ein Deal was völlig Normales, was funktioniert. Ja. Und die Anwendungsbereiche dafür sind groß, sind zwei grundlegende Anwendungsbereiche. Einerseits die pauschalierende kooperative Feststellung von Sachverhalten und die kooperative Feststellung von Rechtsfragen. Sachverhalt, ja. Im Steuerrecht werden oft die wesentlichen Sachverhalte aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und großen Anzahl pauschalierend und stichprobenartig nur festgestellt. Ja, wenn Sie sich vorstellen, der Betriebsprüfer prüft die Werbeaufwendungen und da würde jetzt nicht für viele Jahre da hunderte Belege anschauen, sondern er wird sich eine Dinge herausgreifen. Und da fällt ihm in die Hände eine Theaterkarte, die nur privat sein kann. Ja. Und dann würde ihm ein Geschäftsessen in die Hände fallen, wo das völlig dubios ist, ob das ein Geschäftsessen war oder vielleicht doch nur ein privates Essen. Ja. Weil einfach die Dokumentationserfordernisse nicht vorliegen. Und mit diesen fünf Beispielen wird er dann zum Steuerberater kommen oder vielleicht zum Klienten selbst, besser zum Steuerberater und sagen, oder zu beiden und dann sagen, hallo, was ist da los? Ich habe vor, Ihnen 30% dieses Werbeaufwandes zu kürzen, als Repress, der nicht abzugsfähig ist. Seid damit einverstanden? Wenn es nicht einverstanden seid, sage ich gleich, was ich mache, dann prüfe ich weiter. Ja? Und da muss man dann das sind genau die Punkte, wo man dann sagen muss, vielfach wird man sagen müssen, vor allem als Vertreter, bitte geben Sie uns 2 Tage, wir schauen uns das selber an, es tut uns leid, wir sind ganz demütig, die Fehler sollen unbedingt korrigiert werden und dann müssen wir uns das selber anschauen, müssen wir selber einen Check machen und dann dem Klienten eine Empfehlung geben, akzeptieren wir es oder nicht. Ja. Und diese weiteren Prüfungen können lästig sein und die können vor allem natürlich fürchterlich nach hinten losgehen. Ja. Also bei den Sachverhalten ist diese abgestimmte kooperative Vorgehensweise oft ganz, ganz wichtig im Steuerrecht. Aber auch bei den Rechtsfragen ist das nicht zu vernachlässigen, weil steuerrechtliche Rechtsfragen sind vielfach nicht so einfach und nicht so eindeutig. Da gibt es große Beurteilungsspielräume und innerhalb dieser Beurteilungsspielräume kann man sich natürlich vergleichen. Und auch dort gibt es Diskussionen und auch der Behörde ist es dann unter Umständen möglich, zum Beispiel gerade bei Dokumentationsfragen ein Auge zuzudrücken und bestimmte Dinge nicht aufzugreifen, weil man insbesondere, was denn das Recht, die rechtmäßige Abgabe, Abwicklung eines Dreiecksgeschäftes für plausibel und vernünftig hält und jetzt nicht auf allen diesen Erfordernissen bestehen will. Also es besteht auch da ein erheblicher Beurteilungsspielraum vielfach der Behörde. Was diese einvernehmliche kooperative Vorgangsweise leider sehr oft im Keim erstickt oder schwer behindert, ist immer das Bewusstsein, dass in dem Punkt vielleicht ein Strafverfahren losgeht. Weil wenn diese Gefahr besteht und diese Gefahr erkannt wird, dann wird es natürlich sofort mit der kooperativen Sachverhaltsermittlung schon viel schwieriger oft und wird die Behörde weniger bereit sein, hier großzügig vorzugehen, weil sie sich nicht im Nachhinein dann natürlich der Gefahr aussetzen will, dass irgendwer sagt, und da ist gemauschelt worden und da hat man Vorwürfe und dann Teppich gekehrt und so weiter. Heikle Sache, das ist in der Regel nicht erwünscht. Und darum, solange das in einer entspannten Art und Weise abgeht, solange das Strafrecht kein Thema ist, solange da Indizien im Hinblick auf eine relevante subjektive Tatseite, Vorsatz, Glaube, Fahrlässigkeit nicht am Tisch liegen, kann man wahrscheinlich über so Dinge recht entspannt und auch durchaus großräumig reden. Im Strafrecht selbst schaut es natürlich mit den Absprachen, Deals und Vergleichen viel, viel schwieriger aus. Dort ist sowas einfach schlicht und einfach nur in Randbereichen, nur in sehr klaren, abgegrenzten vorbereitenden Gesichtspunkten denkbar. Wo eine gewisse Dealmöglichkeit besteht, das sind die ganz kleinen Fälle, wo also keine Spruchsenatszuständigkeit besteht und also unter 33.000 Euro Steuerschaden und wo eine Strafverfügung im Raum steht, wo also der Sachverhalt gar nicht lückenlos zu ermitteln ist, sondern nur hinreichend zu ermitteln ist und wo man natürlich klarerweise da einen erheblichen Spielraum hat, die Vorgehensweise der Behörde mitzutragen und damit ein schnelles Ende herbeizuführen. Also dort ist das Ganze schon sehr, und das ist auch ein formloses Verfahren vor dem Einzelbeamten, da gibt es eine Menge Deals in dem Bereich, aber das sind wie gesagt nur die kleinen Fälle. Für die größeren Fälle fehlt im Finanzstrafrecht das, was im Strafrecht, im Vermögensstrafrecht ganz, ganz, ganz wichtig ist und einen riesen Anwendungsbereich hat, nämlich die Diversion, dieser Tatausgleich, ja, wo man jemanden nicht verurteilt, sondern eben nur eine Busse auferlegt, die keine Verurteilung ist und wo man auch den Sachverhalt nicht ausermitteln muss und so weiter. Das wäre auch im Steuerrecht und Finanzstrafrecht sehr, sehr hilfreich und wird auch vielfach gefordert und es wird auch die sachliche Rechtfertigung in Frage gestellt dafür, das im Strafrecht nicht zuzulassen, aber der Gesetzgeber ist dem bislang nicht nachgekommen. Also es ist müßig, wir brauchen uns darüber nicht den Kopf zerbrechen. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch im Finanzstrafrecht in bestimmten, vor allem vorbereitenden, die Ergebnisse vorbereitenden Aktionen ganz wichtig kooperative Elemente einfließen lässt. Und diese Kooperation ist ganz, ganz zentral und ein Vertreter, ein Verteidiger, der immer nur auf Konfrontation setzt und diese Kooperationsgesichtspunkte außer Acht lässt, macht einen ganz einen schlechten Job und verletzt die Interessen seines Klienten. Ein paar Beispiele dazu. Wichtiger Punkt, es ist vorher schon angeklungen, Eingestehen von Tatsachen, die am Tisch liegen. Ja, ich darf vielleicht eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ich habe ein Bauunternehmen vertreten. Dieses Bauunternehmen hat einige Geschäftsbereiche gehabt. Die haben Kellerstiegen, Fertigbetonteile erzeugt, die haben Fertighäuser erzeugt und so weiter. Es gab eine Anzeige in einem Geschäftsbereich, dass hier Schwarzumsätze getätigt werden. Die Behörde hat dort eine Kundenbefragung gemacht und ist zum Ergebnis gekommen, die Schwarzquote beträgt 30%. Hat dann gleich angeklopft und hat gesagt, macht uns einen Vorschlag, wir gedenken, in den anderen Bereichen auch Ermittlungen anzustellen, weil die Lebenserfahrung sagt uns, ihr werdet auch dort was schwarz gemacht haben. Ich habe damals mit der Geschäftsführerin ein Gespräch geführt, habe gesagt, wir sollten dringend nachschauen, was wir denen anbieten, es wird vernünftig sein, einige müssen nachvollziehbar sein, wir sollten das unterlegen mit einzigen konkreten Fällen. Sie hat gesagt, kein Problem, wir haben dort nichts gemacht. Ja, das war ein Schuss ins Knie. Am nächsten Tag hat eine Kundenbefragung gestartet. Das war ein regionales Unternehmen, verankert am Land, eine Katastrophe. Ja, wenn die Kunden dann behelligt werden von der Finanzpolizei und so weiter, das war schrecklich. Ja. Es hat das Unternehmen in Abgründe gestürzt. Also solche Kooperationsmöglichkeiten muss man dringend wahren, um das Unternehmen zu schützen. Ja. Und was zum weiteres Beispiel, was für viele Unternehmen in dieser Phase ganz wichtig ist, ist eines, dass uns klar sein muss, dass der Fiskus, wenn er erkennt, dass Abgaben verkürzt wurden, dass er möglichst bestrebt sein wird, und das ist auch seine Pflicht, zu seinem Geld zu kommen. Ja? Und ein Unternehmen, das in ein großes Strafverfahren hineingerät, ist meistens auch von finanziellen Nöten betroffen. Das heißt, es gibt dann einen Wettlauf. Ja? Um Wettlauf ums Geld, und der Fiskus wird schauen, dass er möglichst rasch zu seinem Geld kommt. Und er wird dann eines machen, und das ist auch ausdrücklich im Verfahrensrecht vorgesehen, er wird eine Sicherstellung der Abgaben verlangen. Ja? Und wenn diese Sicherstellung nicht erfolgt, ja, dann wird er sich diese Sicherstellungen holen. Und dann wird er Konten sperren, dann wird er Liegenschaften ins Grundbuch gehen, er wird Forderungen zitieren lassen und so weiter. Das sind Maßnahmen, die ein Unternehmen in kürzester Zeit Zahlungsunfähigkeit oder überschuldet werden lassen. Ja. Und das ist in erster Linie Aufgabe des Beraters, diese Gefahr zu erkennen und auf den Fiskus zuzugehen und Dinge anzubieten. Ja, und auch die Dimension zu entsprechend zu kanalisieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wird man vielleicht den billigsten weggehen oder Bankgarantie vorlegen. Und die sind wieder friedlich und man kann wieder weiterreden, ohne dass das Unternehmen lahmgelegt wird. Es gibt auch zum Beispiel in den mittelgroßen Verfahren, wo der Spruchsenat zuständig ist, natürlich Möglichkeiten, kooperativ vorzugehen, indem man zum Beispiel auf eine mündliche Verhandlung verzichtet. Ja, der Verzicht ist vorgesehen und der Verzicht ist natürlich auch für den Richter und für die Strafbehörde ein Goodie. Ja, das geht viel schneller. Ja. Und da erspart man sich die Verhandlung und die Beschuldigtenvernehmung, es ist alles klar. Meistens geht dem ein Geständnis voran und dann kann man auf die mündliche Verhandlung verzichten. Und wenn man dem Vorsitzenden gleich von vornherein sagt, und wenn wir das so und so machen, dann verzichten wir auf die mündliche Verhandlung, wird die Sache in der Regel billiger. Ja. Und wenn dann einigermaßen abschätzbar ist, was das Ganze bringt, ja, und da kann man sehr wohl drüber reden, ja, das ist auch dem Richter nicht verboten. Er wird nicht sagen, dass das Kollegialorgan so entscheiden wird. Er kann nur sagen, ich als Richter würde das so meinem Senat vorschlagen. Ja. Aber das genügt uns meistens völlig. Ja. Wir sind ja nicht ohne Netz. Sollte hier man sich an die Dinge nicht entsprechend entwickeln und das anders dann ausfallen, dann hat man ohnehin eine Rechtsmittelmöglichkeit. Ja. Also es ist dann nicht so schlimm und man hat auch durchaus ein Netz. Für alle diese kooperativen Ansätze gibt es natürlich klare Grenzen. Letztlich ist nur das zulässig, wenn man sich um eine rechtmäßige Lösung bemüht. Lösungen, die oder Vereinbarungen, die Lösungen herbeiführen sollen, die keine Deckung in der Aktenlage haben, also wo fiktive Sachverhalte dann behandelt werden oder Sachverhalte unterdrückt werden, sind unzulässig und können bei entsprechender subjektiver Tatseite Vorsatz natürlich sogar einen Amtsmissbrauch darstellen. Und das ist also dringend abzuraten. Und das, ich muss gleich die einschlägigen Überlegungen im Keim ersticken, das wird auch kaum jemand machen in Österreich. Also diese Dinge funktionieren schlicht und einfach nicht und man sollte von diesen Dingen die Finger lassen und Abstand nehmen. In dem Zusammenhang vielleicht auch ein kurzes Wort zu Interventionen. Interventionen im Abgabenverfahren, Interventionen im Strafverfahren. Es gibt kaum einen Steuerberater, der das nicht erlebt, dass sein Klient auszuckt, wilde Konflikte mit einem Betriebsprüfer hat, sich mit dem Schreiduelle liefert, ganz schrecklich sich aufführt und sagt, der Prüfer, der ist einseitig, der ist bösartig, ich will einen anderen Prüfer, bitte, lieber Steuerberater, machen Sie sofort eine Aufsichtsbeschwerde, der ist untragbar und der ist unsachlich und so weiter. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Holen Sie Ihren Klienten runter und verzichten Sie auf die Aufsichtsbeschwerde. Das geht in aller Regel nach hinten los. Es bewirkt nichts und es eskaliert weiter. Ja, da muss man den Klienten aus dem Feuer nehmen, da muss das wer anderer machen, vielleicht muss das dann der Prokurist alleine machen oder nur mehr der Steuerberater. Da muss man diese Streithähne trennen, man muss einfach dort die Sachlichkeit hineinbringen, mit Respekt mit den Herrschaften umgehen und Emotionen rausnehmen. Diese ganzen Interventionen, ja, die Zeiten dafür sind vorbei und es gibt da niemanden mehr, der heute, ganz gleich, ob vom Ministerium oder von anderer Seite, eingreift und irgendeinem Strafbeamten oder so weiter oder der Strafsachenstelle oder der Finanzpolizei eine Weisung gibt. Vergessen Sie, das funktioniert nicht. Ja, das geht nach hinten los und das zählt nicht zu unserem Repertoire. Es hat einfach keinen Sinn. Und das muss man dem Klienten auch so klar sagen. Und dann wird er verstehen, dass dieses Instrument einfach keinen Sinn macht und dass wir haben genug Instrumente. Ja? Und die Instrument heißt vernünftige, selbstbewusste, ehrliche Kooperation. Und wir können das aus unserer Erfahrung sagen. Ich glaube, wir können zu unserem Hause sagen, die Finanzbehörden und auch die Finanzstrafbehörde kennt uns, wie wir umgehen und dass wir nicht tricksen und dass wir nichts erfinden und daherlügen und unfaire Praktiken anwenden. Und wenn wir mit einem Richter ein Gespräch führen oder mit der Finanzbehörde, dann ist das auf fairer, sachlicher Basis. Und das ist eine Maxime in unserem Unternehmen. Und dann sind wir erfolgreich.
Super. Also ich glaube, Roman, das waren wirklich spannende Inputs. Ja. Bleibt mir keine Frage offen. In dem Sinne sage ich danke und ich hoffe, es hat auch Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.